Ja, wer unser Programm gelesen hat, hat es vielleicht nur im Gedächtnis. Wir wollen ja diese Zeit, die vor uns liegt, drüber nachdenken, was der Liebe gut tut. Und so als Einstieg möchte ich euch entführen. Für manche ist es jetzt ganz leicht. Wie lange seid ihr verheiratet? 1 Jahr, 4 Monate? Gell? Für andere, mit 31 Jahren, ist das vielleicht schon ein bisschen mehr Aufgabe. Aber trotzdem, probieren wir es einmal. Ich möchte euch an euren Hochzeitstag entführen. Denkt daran, wie das war. Bei euch ist es auch leicht, da ist erst 7 Monate vorbei. Ja. Ich möchte euch weiterentführen zum Trauungsgottesdienst. Könnt ihr euch nur so an den Moment erinnern, wo es dann so wirklich ernst geworden ist? Und ich kenne jetzt euren kirchlichen Hintergrund nicht, ob ihr jetzt aus der katholischen Kirche kommt oder aus der evangelischen Kirche oder aus einer Freikirche oder so. Aber in irgendeiner Art und Weise, denke ich, werden sie die Ehegelübde in irgendeiner Weise geglichen haben. Wahrscheinlich hat euer Pastor, Priester, Pfarrer Worte verwendet, die uns ziemlich ja, geläufig sind. Irgendwann bei uns zwei hat es geheißen, lieber Alfred, dann habe ich gewusst, jetzt wird's ernst. Lieber Alfred, willst du die Uli, die Gott dir anvertraut hat, und dann geht's los, als deine Ehefrau lieben und ehren, die Ehe nach Gottes Geboten führen, in guten wie in bösen Tagen, bis dass der Tod euch scheidet. Und was kommt dann noch? Na, da kommt nur so Antworten mit? Ja, genau. Ja, mit Gottes Hilfe sagen wir dann meistens noch dazu. Gell? Und ich denke, heute so in der Jetztzeit viel mehr darüber nach, als ich wahrscheinlich damals bei unserer Eheschließung darüber nachgedacht habe. Aber es ist mir über die Jahre ganz wichtig geworden und das ist ein Aspekt dieses Eheversprechens. Die Frage, die da gestellt wird, lautet nämlich, willst du? Die lautet nicht, wollt ihr? Sondern das ist eine ganz persönliche Frage, willst du? Und hier an dem Punkt in diesem Ehegelübde verspreche ich etwas im Angesicht Gottes. Und an dieses Versprechen, das ich hier abgebe, sind keine Bedingungen geknüpft. So, ja, ich werde schon, aber. Hast du es probiert während der Hochzeitszeremonie? Entweder der Frau hat dir gewisse Stöße zu versetzen oder der Pfarrer hat gesagt, pst, jetzt. Ja oder nein? Keine Bedingungen. Bedingungslos. Ich werde dich lieben und ehren. Lieber Alfred, willst du, Uli, die Gott dir anvertraut hat, als deine Ehefrau lieben und ehren? Und wenn alles mit rechten Dingen zugegangen ist, dann hat der Pastor auch gefragt, nachdem er dir das Eheversprechen abgenommen hat, hat er auch deine Frau gefragt. Willst du? Wieder eine ganz persönliche Ansprache. Also wir beide versprachen uns ohne Wenn und Aber, ohne Bedingungen, vor Gottes Angesicht uns zu lieben und zu ehren. Meine Frage, die mir dann auch noch gekommen ist, wie ich darüber nachgedacht habe, wenn man so diese Formel hört, wir wollen uns lieben und ehren, meinen wir Mann und Frau, meinen wir dann wirklich das Gleiche? Oder gibt es da Unterschiede? Ein entscheidender Hinweis darauf, dass es dabei bei dieser Formel Lieben und Ehren doch vielleicht bei Mann und Frau Unterschiede im Umgang mit Liebe, im Umgang mit Respekt, mit Ehre gibt. Einen entscheidenden Hinweis findet man in der Bibel. Im Epheserbrief, im 5. Kapitel, schreibt der Paulus alles Mögliche bezüglich Mann und Frau und wie die zwei miteinander umgehen sollen. Ganz wichtige, elementare Sachen. Ich will aber nicht heute Abend über den Epheser 5 eine Wortpredigt halten, das wird viel zu weit führen. Die Zeit geben wir uns vielleicht ein anderes Mal. Mir geht es eigentlich nur um einen Vers, nämlich den Vers 33 in diesem Kapitel. Also wer es nachlesen will, in einer ruhigen Minute, Epheser 5. Im Epheser 5, 33 lesen wir: Für euch Männer gilt jedenfalls, jeder liebe seine Frau so wie sich selbst und die Frau soll ihren Mann achten. Lieben und ehren. Genau dieselben Begriffe, die uns da gegenübertreten. Das finde ich äußerst spannend. Paulus gibt den Frauen und den Männern allerdings unterschiedliche Anweisungen. Den Männern sagt er, liebt eure Frauen. Ein paar Verse vorher sagt er sogar, liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, der sein Leben für sie hingegeben hat. Diese Intensität, diese Tiefe ist gemeint. Das ist das, was er zu den Männern sagt. Und zu den Frauen sagt er, sie sollen ihre Männer achten. Ich habe unlängst einen sehr weisen Text zum Thema Liebe und Respekt gelesen. Einmal nur drücken bitte. Genau. Egal, ob Mann oder Frau, jeder möchte in seiner Partnerschaft geliebt und respektiert werden. Ist irgendwer anderer Meinung? Wünschen wir uns doch alle, oder? Geliebt und respektiert. Aber dabei buchstabieren Männer Liebe mit Respekt und Frauen Respekt mit Liebe. Ist etwas verwirrend, ich weiß. Wir werden es versuchen aufzudröseln heute Abend. Man kann Respekt und Liebe natürlich nicht unbedingt voneinander trennen. Aber wie kann es anders sein? Männer und Frauen denken und fühlen unterschiedlich über diese beiden Begriffe.
Und das ist eine Feststellung, die hat sich auch empirisch belegen lassen. Frauen fühlen sich in der Partnerschaft gut aufgehoben, wenn sie sich geliebt fühlen. Und Männer fühlen sich geliebt, wenn sie sich respektiert fühlen von der Frau. Und ja, das sind jetzt natürlich Stereotypen, also Frauen sind so, Männer sind so. Sie gelten für viele, aber natürlich nicht für alle. Denn jeder Mensch hat in sich weibliche und männliche Anteile. Und es gibt einen hohen Prozentsatz von Frauen, bei denen die weiblichen Anteile überwiegen. Und dann gibt es ein paar Männer, also meistens ist die Verteilung so 80-20, wo eben dann eher die weiblichen Anteile überwiegen. Aber wir haben schon festgestellt, wenn das der Fall ist, dann ziehen sich die Gegensätze wirklich an. Und in dem Fall trifft ein Mann, der eher weibliche Anteile hat, auf eine Frau, die eher männliche Anteile hat, und die zwei verstehen sie dann. Ja. Also das ist ganz gut eingerichtet. Also es gibt Männer, die in erster Linie geliebt werden wollen, und es gibt auch Frauen, an deren erster Stelle in der Liebesskala der Respekt steht. Emerson Eggerichs hat dieses Buch geschrieben, Liebe und Respekt, und da geht es das ganze lange Buch lang nur um diese zwei Sachen, um Liebe und Respekt. Und da werden wir einiges draus bringen. Und er hat eine Auswertung von verschiedenen Studien gemacht, wo genau diese Unterschiedlichkeit herauskommt. Zum Beispiel sind Männer gefragt worden: Wenn ich mit meiner Partnerin Frau streite, dann kommt in mir am ehesten das Gefühl hoch, dann haben sie ankreuzen können, A, dass meine Frau mich nicht achtet und B, dass meine Frau mich nicht liebt. Was denkt ihr, was haben die Männer geantwortet? 81% der befragten Männer haben die Antwort A angekreuzt, dass meine Frau mich nicht achtet. Streit oder Disharmonie bedeutet für die Männer in dem Fall, meine Frau achtet mich nicht. Und eine andere Studie, bei einer anderen Studie sind 400 Männer vor die Wahl gestellt worden, welcher dieser beiden schlimmsten Situationen sie eher ertragen könnten. Entweder einsam und ungeliebt zu sein oder keinerlei Respekt und Anerkennung zu erfahren. Also wir Frauen, also ich denke mal so, einsam und ungeliebt sein ist das Allerschlimmste. Aber 74% der Männer wollen lieber einsam und ungeliebt sein, als ohne Respekt leben. Das ist ganz interessant. Bei den Frauen ist es in den meisten Fällen genau umgekehrt. Die würden das andere ankreuzen. Von Frauen werden in den Statistiken immer wieder Aussagen wie diese erfasst. Ich möchte, dass mich jemand liebt und mir das Gefühl gibt, etwas Besonderes zu sein. Die Botschaft ist also sehr klar. Diese Unterschiedlichkeit zwischen Mann und Frau, also Liebe und Respekt, hat eine ungeheure Bedeutung für die Paarbeziehung. Eggerichs behauptet sogar, dass jedes Eheproblem auf ein Problem im Zusammenspiel von Liebe und Respekt zu tun hat.
Und an dem Punkt möchte ich jetzt zur Brücke schlagen. Denkt nur dran, was ich euch über das Eheversprechen erzählt habe. Um was ist da gegangen? Um Liebe und um Respekt. Jemanden achten ist, kann man genauso übersetzen mit jemanden respektieren. Auch wenn man das anschaut, was der Paulus den Eheleuten sagt, es geht um Liebe und um Respekt. Muss also was ganz was Wichtiges und Bedeutendes sein. Wenn man es zusammenfasst, das, was man jetzt so ganz kurz angerissen hat, dann könnte man es in einem Satz oder zwei Sätzen zusammenfassen. Wir Männer sind also aufgerufen, unsere Frauen selbst dann noch zu lieben, wenn sie sich uns gegenüber respektlos verhalten. Und die Ehefrauen sollen ihre Männer selbst dann noch achten, wenn sie sich lieblos verhalten. Wieso sage ich das? Ich habe gesagt, wir haben dieses Ehegelübde ohne Bedingungen ausgesprochen. Da war kein langer Katalog. Man kann ja auflagen. Bis dass der Tod uns scheidet. Ohne Unterbrechung. Das heißt, es gibt weder für mich als Mann die Rechtfertigung zu sagen, ich werde meine Frau erst lieben, wenn sie mich respektiert. Dann fange ich einmal an damit. Und genauso wenig gibt es für die Frauen die Möglichkeit, dass sie sagen, wenn mein Mann mich liebt, dann, ja, dann fange ich an, ihn zu respektieren. Das würde nämlich in eine unheimliche Abwärtsspirale führen. Diese Dynamik von Liebe und Respekt, wie sich das zueinander verhält und gegenseitig ergänzt, das setzt eine Spirale in Gang. Und das kann sowohl positiv als auch negativ gelten. Es gibt einen verhängnisvollen Kreislauf. Ohne Liebe reagiert sie. Ohne Respekt. Ohne Respekt reagiert er ohne Liebe. Und ihr seht, es geht schön im Kreis, gell? Und wenn das längere Zeit so weitergeht, dann schaukelt sich das hoch. Der positive Ansatz wäre ein motivierender Kreislauf, habe ich es jetzt einmal genannt. Seine Liebe motiviert ihren Respekt. Ihr Respekt motiviert seine Liebe. Merkt ihr, es ist derselbe Kreislauf. Einmal positiv, einmal negativ besetzt. Und natürlich ist die große Frage, wie komme ich denn in diesen positiven Kreislauf rein? Wenn es in die negative, in den verhängnisvollen Kreislauf reingeht, dann werden Mann und Frau nämlich immer frustrierter. Und es gibt massive Probleme im Umgang miteinander. John Gottman, der ist bekannt, hat auch etliche Bücher geschrieben, spricht in diesem Zusammenhang, wenn er so über so eine Spirale spricht, von den 4 apokalyptischen Reitern, die dann auftauchen. Und diese 4 apokalyptischen Reiter, die kommen meist in einer gewissen Reihenfolge. Schauen wir uns das einmal an. Der erste, der kommt, ist der der Kritik, der apokalyptische Reiter der Kritik. Der zweite ist der der Verachtung. Der dritte der Rechtfertigung. Und der vierte des Mauerns der Abwehr. Kritik, Verachtung, Rechtfertigung und Mauern. Die Kritik, mit dem fängt es meistens an. Du wirst über Menschen, mit denen du zusammenlebst, wirst du immer irgendwann einmal an einen Punkt kommen, wo du dich über einen Zustand beklagst. Wo was nicht so läuft, wie das du gerne wünschen würdest. Aber beklagen ist noch nicht einmal schlimm. Ich muss ja kommunizieren, wenn für mich was nicht passt. Aber es gibt einen himmelweiten Unterschied zwischen eine Beschwerde vorbringen und kritisieren. Weil eine Beschwerde zielt auf einen gewissen Vorfall ab und möchte den möglichst sachlich bearbeiten. Denkt an ein Beschwerdeamt. Das sind meistens ziemlich unemotionale Leute. Ja? Möchte die Sache bearbeiten. Kritik zielt meistens in den meisten Fällen nach dem Erwähnen des Missstands in eine persönliche Richtung und wird ja, in eine persönliche Kritik umgewandelt. Das heißt, eine Beschwerde konzentriert sich auf ein bestimmtes Verhalten, während Kritik die Sache unnötig aufbläht. Da kommen dann Schuldzuweisungen, generelle Verurteilungen, falsche Wortwahl, alles Mögliche dazu. Das Problem mit Kritik ist, dass wenn sie zur Gewohnheit wird, dass sie dann anderen sehr viel gefährlicheren Reitern den Weg bereitet. Und da kommen wir dann schon zum Zweiten.
Und das ist die Verachtung. Wenn man jemanden immer wieder kritisiert, dann ist die Gedankenspirale wird immer negativer und dann kommt diese Verachtung dazu. Und Ausdrucksformen der Verachtung sind Sarkasmus, Zynismus, in denen flüchtet man sich dann. Dasselbe gilt für, wenn man mit den Augen rollt, oder wenn man respektlosen, abschätzigen Humor verwendet oder den anderen verhöhnt. In welcher Form die Verachtung auch auftritt, und sie ist der gefährlichste der vier Reiter. Sie wirkt immer vergiftend auf eine Beziehung, da sie Abneigung ausdrückt gegen den anderen. Und es ist so gut wie unmöglich, ein Problem zu lösen, wenn der Partner den Eindruck bekommt, der andere mag mich eh nicht. Und so führt Verachtung zwangsläufig dann zum Konflikt und nicht zur Bereinigung der Situation. Und Verachtung wird von lange schwelenden negativen Gedanken über den Partner genährt.
Der dritte Reiter ist dann die Rechtfertigung. Das ist hochinteressant, gell? Ich glaube, es ist fast schon natürlich, zumindest eine menschliche Reaktion, wenn jemand eine Beschwerde vorbringt, dass ich mich gleich einmal rechtfertige, oder? Versucht zu sagen, das ist ja ganz anders. Wenn man Statistiken anschaut, es gibt in der Sozialwissenschaft Möglichkeiten, dass man das ein bisschen empirisch erfasst, dann kommt man drauf, dass wenn man sich rechtfertigt, dass man damit selten zum Erfolg, sprich zu einer Lösung des Problems kommt. Weil meistens in der Rechtfertigung drinnen schon eine Schuldzuweisung dem anderen gegenüber verpackt ist. Ja? Es gelingt mir selten, entweder ich weise direkt meinem Partner die Schuld zu oder jemand anderen. Was ich damit erreiche, ist, dass ich mir für den Partner sofort ins Abseits stelle und der sich denkt, ja was jetzt, hat das gar nichts mit dir zu tun? Und dann geht schon wieder die Spirale weiter. Gell? Also Rechtfertigung hat immer ja, den Beigeschmack, den Duft von das Problem liegt nicht bei mir, es liegt bei dir. Und Rechtfertigung lässt dann in so einer Kritiksituation lässt die ganze Sache sehr schnell eskalieren.
Ja, und der vierte Reiter ist das Mauern. Also in Ehen, wo dann alle drei Reiter schon vorkommen, wo die Diskussion dann schon beginnt, wo Kritik und Verachtung drinnen sind und dann Rechtfertigungen nur dabei sind. Und das erzeugt ja wieder neue Verachtung, neue Rechtfertigung. Dann klingt sie manchmal ein Partner aus. Und das signalisiert die Ankunft des vierten apokalyptischen Reiters. Stellt euch einen Ehemann vor, der von der Arbeit nach Hause kommt und die Ehefrau kritisiert ihn. Das ist die Begrüßung, die Kritik, und das geht den ganzen Abend so weiter. Was macht er? Er versteckt sie daraufhin hinter der Zeitung. Und je weniger er antwortet, umso mehr schimpft sie. Na klar, sie will ihn ja aus der Reserve locken. Und irgendwann steht er dann vielleicht auf und verlässt das Zimmer. Das ist Mauern. Anstatt sich mit seiner Frau auseinanderzusetzen, zieht er sich lieber zurück. Und indem er sich von ihr abwendet, geht er einem Streit aus dem Weg. Aber ebenso seiner Ehe damit. Und häufiger ist es der Fall, dass der Mann mauert, weil der mag dann einfach nicht reden. Ja, wie kann man von der negativen Spirale in die positive kommen? Das heißt, wie kann ich meiner Frau, also der Mann seiner Frau Liebe zeigen und die Frau ihrem Mann Respekt? Also ganz praktische Dinge.
Und wir fangen einmal mit den Tipps für die Männer an, aber nachher kommen natürlich auch die Tipps für die Frauen. Und es soll jetzt recht praktisch sein, weil bei diesen, wenn man so über diese apokalyptischen Reiter nachdenkt, ich nehme jetzt einfach nur dieses Mauern, da darfst du nicht gleich an die riesen Clashes denken, die dann so in der Partnerschaft passieren. Das sind öfters die kleinen Sachen. Die Uli hat das erwähnt, der Mann, also das ist auch ein Stereotyp, heutzutage ist es oft umgekehrt, gell? Der Mann kommt von der Arbeit heim und die Frau kritisiert ihn. Das können Kleinigkeiten sein. Der Mann macht die Tür auf, geht rein, hängt sein Sakko auf, zieht die Schuhe raus und in dem Moment sagt die Frau, hey, ich hab da den Bio-Eimer draußen hingestellt, wieso hast du ihn nicht mitgenommen? Das sind Kleinigkeiten, aber wenn das nicht in der richtigen Art und Weise, manchmal entscheidet da ja schon der Tonfall, dann auch kommuniziert wird, was ich eigentlich wollte, dann fängt schon an. Das sind die Kleinigkeiten. Nicht zu bombastisch denken, gell? Nicht gleich die große Krise. Das fängt mit den kleinen Dingen an. Ja, wie können wir Männer unseren Frauen Liebe zeigen? Das Erste, deine Frau buchstabiert Liebe, nämlich so. Nähe, Offenheit, Verständnis, Vergebensbereitschaft, Loyalität und Wertschätzung. Das ist alles so verpackt in dem Wort Liebe. Ich möchte zu den Punkten ein paar Tipps geben. Nähe. Wie kann ich meiner Frau Nähe zeigen? Wie kann ich Nähe herstellen? Die Bilder, die wir am Anfang gehabt haben, das waren ja lauter so Bilder, gell? Die irgendwo ein Näheempfinden produzieren oder darstellen. Und da gehört für mich ganz praktisch eben dieses Händchenhalten dazu. Ich war so beruhigt, dass sie so viel für euch für das Händchenhalten entschieden haben. Das heißt, im Nähe erzeugen, sagt sie eigentlich sehr gut. Nicht eigentlich, sagt sie gut. Händchen halten, zärtlich sein, gerade für mich als Mann, zärtlich sein, meiner Frau über die Wange streichen oder sie einmal in den Arm nehmen, zärtlich sein, ohne gleich die Absicht auf Sex zu signalisieren. Oder mit meiner Frau Zeiten der Zweisamkeit verbringen, wo man füreinander da ist, wo man gemeinsam was unternehmen kann oder gemeinsam lachen kann. Das erzeugt Nähe. Der zweite Punkt, Offenheit. Offenheit hat sehr viel damit zu tun, über deine Gefühle als Mann, über deinen Alltag, über die Probleme des Alltags zu sprechen. Offenheit hat damit zu tun, dass auch ich mal als Mann zu meiner Frau gehe und sage, komm jetzt, setz dich her, lass uns reden. Wann hast du das letzte Mal als Mann zu deiner Frau gesagt? Brauch keine Wortmeldungen. Einfach so, denkt ein bisschen drüber nach. Oder einfach sie erkundigen, wie geht's dir denn? Oder wenn du ja, ein gewisses Thema im Kopf bewegst, sie nach ihrer Meinung zu fragen. Das trägt zur Offenheit bei. Das signalisiert, hey, Wir können über alles reden. Das kann man übrigens auch nonverbal tun. Man kann auch Offenheit vom Gesichtsausdruck zeigen. Sie einfach meine Frau offen anschauen. Also sie beim Frühstück nicht gleich, da rede ich jetzt besonders zu mir, nicht gleich das Smartphone in die Hand nehmen und die letzten Nachrichten durchlese. Oder halt nur Altformat, die große Zeitung, da ist überhaupt dann aus, das ist also eine richtige Barriere, gell? Und einfach mich offen hinsetze und signalisiere, ich bin interessiert an dir. Bin interessiert an einem Gespräch. Zur Offenheit, zu dem offenen Umgang miteinander, kann auch das Miteinander beten beitragen. Das ist ganz was Wichtiges. Ich weiß, das ist gewöhnungsbedürftig vielleicht für den einen oder anderen am Anfang, aber es tut so unheimlich gut, wenn man miteinander als Ehepaar die Dinge vor Gott hinlegen kann, aussortieren kann. Der dritte Punkt war Verständnis. Wie kann ich meiner Frau verständnisvoll begegnen? Wie kann ich ihr Verständnis entgegenbringen? Das, was ich in, wir haben ja öfter auch Gespräche mit Ehepaaren, das, was wir sehr oft hören, was auch in der Literatur immer wieder mal vorkommt, ist, wenn meine Frau zu mir kommt und mir irgendeine Herausforderung schildert, die sie hat in ihrem Leben, dass ich ihr nicht gleich so wie mit dem Vorschlaghammer, paff, eine Lösung aufs Auge drücke. Weil sie hat sich vielleicht schon ganze Wochen überlegt, erstens, wie es mir es beibringt vielleicht, zweitens, wie sie an die Sache rangeht. Und dann redet sie mit mir und ich habe in einer Minute gesagt, so, das ist eh ganz leicht, machen wir so und so. Das stellt nicht unbedingt Verständnis dar. Und gerade bei Ehepaaren, die noch nicht so lange verheiratet sind, haben wir auch schon den Tipp gegeben der Frau, dass sie sagt, du, ich will jetzt gar keine Lösung von dir, darf ich da nur was erzählen. Das hilft uns Männern, weil wir denken in Lösungen, das ist einfach so. Abhacken, nächster Punkt. Also verständnisvoll umgehen, sich reinfühlen in meine Partnerin und versuchen, das ist schwer für uns Männer, das ist Schwerstarbeit, aber zumindest versuchen, ihre Gefühlslage zu erkennen. Das hat auch damit zu tun, dass die Gefühlslagen bei den Frauen erstens sehr schwankend sind. Im Gegensatz zu meiner Frau bin ich einfach tot, was die Gefühlslage anbelangt. Aber man kann das lernen als Mann und zumindest das signalisieren, hey, ich bin interessiert dran, dass ich das verstehe. Was haben wir als nächstes? Vergebensbereit. Das ist so ein bisschen eine Wortschöpfung. Aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Aber ich finde einfach, es ist ganz wichtig, dass wir immer wieder unsere Frau signalisieren, hey, du, ich möchte vergeben, ich möchte es bereinigen, ich möchte, dass wir da zu einem Ende kommen. Das hat damit zu tun, dass ich meiner Frau auch zugestatte, ist zulasse, dass sie einmal Dampf ablässt, ihre Verletztheit äußert. Ich werde nicht ärgerlich dabei, ich werde nicht unruhig dabei, ich tue nicht blocken, sondern ich setze mich dem aus und ich horche zu. Und dann habe ich gelernt, dass man nichts, kein Zacken aus der Krone bricht, wenn ich mich für was entschuldige, was schiefgegangen ist. Ich kann zu meiner Frau gehen und sagen, du, es tut mir wirklich leid. Da bin ich laut geworden, das tue ich manchmal ganz gern, gell? Und das war nicht richtig. Oder da habe ich das falsche Wort verwendet. Oder da habe ich dir die kalte Schulter gezeigt und wollte es gar nicht. Vergeben. Das führt auch dazu, dass in der Partnerschaft, was so ganz schlimm ist, wenn so viel Bitterkeit in der Partnerschaft ist, von den vielen, vielen kleinen und größeren Verletzungen und dieses vergebensbereit zu sein, sie nie zu schade zu sein, um Vergebung zu bitten, das löst die Bitterkeiten in der Partnerschaft. Das ist was ganz was Wichtiges. loyal zu sein? Wie kann ich meiner Frau zeigen, dass ich loyal ihr gegenüber bin? Meine Frau hat mir das einmal erklärt, wie das am besten geht. In wirklich? Ihren Augen. Ja, Schatz, hast du da? Wirklich? Und sie hat gesagt, dass ihr das so gut tut, wenn ich sie vor anderen lobe. Jetzt habe ich sowieso die beste Frau zwischen Scheibs und Nebraska, es fällt mir nicht schwer, sie zu loben. Und noch besser kommt es an, hat sie gesagt, wenn sie gar nicht dabei ist und ich lobe sie vor anderen Leuten und die ihr das dann zutragen. Hat sie gesagt, da punktest du richtig bei mir. Oder?
So, sicher. Genau.
Und jetzt bin ich ein sehr berechnender Mensch, habe mir gedacht, nur wenn das so ist. Also ihr werdet das beobachten, ich werde euch alle möglichen tollen Sachen von meiner Frau sagen, da gibt es genug. Und ihr wisst jetzt, was tun müsst. Gell? Das Schöne ist, beim Loyalsein darf man ohne weiteres auch berechnend sein. Aber es muss ehrlich sein. Es muss ehrlich sein. Wenn ich weiß, meiner Frau tut das gut, dann darf ich das machen. Überhaupt kein Problem. Und das letzte, Wertschätzung, das hat ja auch etwas mit Loyalität zu tun, aber einfach mit Achtung über meinen Partner sprechen und zwar in jeder Situation. Und auch Wertschätzung hat auch damit zu tun, wie ich ganz praktisch mit meiner Frau umgehe. Also ich bin nur immer ein Verfechter, ich weiß manchmal, wenn ich gerade vor Jüngeren rede, dann komme ich mir vor wie ein Saurier. Aber ich bin ein Verfechter davon, dass ich meiner Frau auch die Autotür aufmache. Oder dass ich auf der Straßenseite gehe, wo die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass ich angespritzt wäre, aber nicht sie. Das steht übrigens in so einem komischen Buch drin, das heißt Knicke. Gell? Kann man sich Tipps holen als Mann, wenn man so wie ich ein bisschen auf der fantasielosen Seite geboren ist. Die kleinen Dinge, nicht zu groß denken dabei. Ich möchte meiner Frau mit diesen kleinen Dingen das Gefühl geben, signalisieren, dass sie den ersten Platz in meinem Leben einnimmt. Das ist Wertschätzung.
Ja, und der Mann buchstabiert Respekt folgendermaßen: mit seinem Eroberungswillen, mit seinem Beschützerwillen, mit seiner Autorität, mit seinen Einsichten und Ratschlägen und seinem Wunsch nach Freundschaft und mit seinem Wunsch nach sexueller Intimität. Ja, wie kann ich ihm da meinen Respekt zeigen in diesen Dingen als Frau? Also gerade was der Eroberungswille, was den Eroberungswillen betrifft, das heißt, der Mann ist ja einer, der geht raus und der will was schaffen und der will was gelten. Ja? Und er will rausgehen und will der Beste sein und will seine Sachen gut machen. Und da braucht er Bestätigung von uns. Also man kann ihm sagen, dass man seine beruflichen Anstrengungen schätzt. Zum Beispiel, dass man sagt, ich bewundere das so, wie hart du arbeitest. Gell? Dass du das aushältst da in diesem Büro. Wahnsinn. Und auch ihm zeigen, dass man in diesem Bereich an ihn glaubt. Du kannst es und du machst es super. Gell? Und sich auch als seine Hilfe und sein Gegenüber verstehen und mit ihm so oft wie möglich darüber sprechen, wenn er es will. Manchmal wollen sie ja nicht reden, die Männer, gell? Aber wenn er dann Bereitschaft signalisiert, dass er von seinen Dingen erzählt, von seinem Berufsalltag, dann sollen wir da sein und sollen uns anhören. Dann sein Beschützerwille. Sein Verantwortungsbewusstsein hervorheben, das er hat, für die Familie hat. Man kann ihm dafür danken, dass er für die Familie sorgt. Meistens sind es nur die Väter, die das meiste Geld heimbringen. Gell? Heutzutage ist es ja nicht mehr so, dass nur die Väter das machen, auch die Mütter. Aber einfach, dass er so verantwortungsbewusst ist und dieses Bewusstsein hat, ich sorge für die Familie, ich bin dafür da. Er muss wissen, dass wir das nicht für selbstverständlich halten. Und auch weder mit Worten noch durch die Körpersprache Geringschätzung für seinen Job ausdrücken, für das, was er macht, oder vielleicht für das, was er dafür bekommt, für die Finanzen. Also das braucht er nicht. Dann ihn in seiner Autorität bestätigen. Ihm sagen, dass du ihm für seine Kraft dankst und froh bist, dass du dich hin und wieder bei ihm anlehnen kannst. Das ist echt super. Also wir Frauen, wir brauchen ja doch immer wieder Schutz und Geborgenheit. Und es ist so gut, wenn man einen Mann hat, an dem man sich anlehnen kann. Ihn auch für gut getroffene Entscheidungen loben. Und bei schlecht getroffenen Entscheidungen barmherzig mit ihm sein. Das heißt, ich stehe hinter seinen Entscheidungen. Wir handhaben das ja so, dass wir Entscheidungen gemeinsam treffen. Aber wir haben gesagt, wenn wir zu keiner gemeinsamen Lösung kommen, dann habe ich mich dafür entschieden, dass wir das machen, was der Fredi sagt. Aber dann muss ich mich dahinter stellen und nicht, wenn es vielleicht schief geht, dann sagen, habe ich da eh gleich gesagt. Das ist dann das kontraproduktiv. Ja, ich war immer sehr froh, weil wir das gesagt haben, dass wir ihm für seine Kraft danken und auch für seine Durchsetzungskraft. Ich war früher immer froh, wenn er heimgekommen ist von der Arbeit und ich habe einen vollen Tag mit meinen drei Kindern gehabt und die Kinder werden ja mit der Zeit Mama taub. Gell? Die Mama sagt, was das geht da rein, da raus, weil ich sage es den ganzen Tag. Aber dann ist der Fredi heimgekommen und hat da einmal was gesagt und das hat hingehaut. Gell? Und da war ich echt immer froh, dass er da so eine Durchsetzungskraft gehabt hat. Autorität heißt auch, deinen Mann nicht manipulieren, damit er um des lieben Friedens willen nachgibt. Das heißt, ihn so lange nerven, bis dass er sagt, mach lieber Ruhe, mach was du willst. Das heißt es auch. Das vierte sind seine Einsichten und seine Ratschläge, dass man die auch wertschätzt. Da gehört auch das dazu, was der Fredi zuerst angesprochen hat, dass man ihm im Voraus sagt, dass man sich nur wünscht, dass er jetzt gerade zuhört und bitte keine Lösung bringt, sondern dass man ihm nur was erzählen will. Und dass man auch, wenn es dann passiert, dass man seine lösungsorientierte Herangehensweise an ein Problem als eine männliche Art des Mitgefühls begreift. Das ist seine Art, mit uns mitzufühlen. Er hat ja mitgedacht. Ja? Er hat ja nicht abgescheut, er hat mitgedacht. Und er präsentiert halt gleich einmal eine Lösung. Und ihm auch mit großer Achtung Rat geben, also nicht drüber fahren, wenn ihr nicht einer Meinung seid. Weil man kann Recht haben und trotzdem den falschen Ton anschlagen. Und das schätzen die Männer gar nicht. Dann auch seinen Wunsch nach Freundschaft zu respektieren. Ihm zu sagen, dass du ihn magst und es ihm auch zeigst. Die meisten Männer mögen das. Und auch auf seine Vorschläge in der Freizeit gemeinsam etwas zu unternehmen, einzugehen und einfach mitgehen, mittun, manchmal auch nur zuschauen, wenn er Fußball spielt oder keine Ahnung, was er macht. Man muss nicht immer dabei sein, aber wenn man ab und zu mitgeht, dann beflügelt es den Mann.
Das war mit der Grund, warum ich irgendwie immer ein bisschen dran war, meine Frau zu überreden, dass sie mit mir Mountainbike fahren geht. Weil ich das sehr genieße, auch wenn ich mit einem Freund unterwegs bin, einfach das gemeinsam in der Natur unterwegs sein, die Platzeln, die man findet, wo man vielleicht sonst gar nicht hinkommt. Und irgendwo tief in mir drin habe ich mir gedacht, das möchte ich mit meiner Frau auch. Und Uli hat es eh schon gesagt, jetzt habe ich ja ein E-Bike gekauft, jetzt geht das alles super. Und ich habe das, glaube ich, sogar einmal wortwörtlich gesagt. Ich habe gesagt, schau, verstehst jetzt, dass ich die unbedingt dabei haben wollte? Schau, wie schön es da ist. Das ist so eine Sehnsucht nach Freundschaft. Ich glaube, dass das bei uns Männern noch stärker ausgeprägt ist, wie bei euch Frauen.
Ja, und eben auch, wenn man unterwegs ist, die Chance geben, sich zu öffnen und zu reden, während man gemeinsam was unternimmt. Aber dazu gehört auch, dass man ihn ermutigt, einmal für sich selber was zu tun und alleine was zu unternehmen. Das gehört auch dazu. Und das motiviert ihn dann, wieder gern nach Hause zu kommen und wieder die Verbindung zu halten. Und sechstens ist dann sein Wunsch nach sexueller Intimität. Ich kann ihm Respekt erweisen, ich kann ihn achten, dass ich auch öfter auf seine sexuellen Avancen eingehe und vielleicht ab und zu selber die Initiative ergreife. Das wünschen sich die meisten Männer. Und auch dieses Bedürfnis nach einem sexuellen Ventil verstehen, das ebenso real ist wie unser Bedürfnis als Frauen nach einem emotionalen Ventil. Und auch ihn nicht versuchen, ihn zu mehr Offenheit in unseren Gesprächen zu bewegen, indem man ihm den Sex verweigert. Das passiert auch oft, dass man sagt, du redest nicht mit mir, also verweigere ich dir den Sex. Das auch nicht. Das heißt, wenn du mir das nicht gibst, gebe ich dir das andere, was du möchtest, auch nicht. Das gehört auch dazu.
Ja, das war jetzt so im Schnelldurchgang sehr viel Information. Weil fürchtet euch nicht, ihr kriegt da Unterlagen von uns, da ist das noch einmal aufgedröselt und so aufbereitet, dass ihr das einmal als Mann und als Frau für euch selber durchdenkt, noch einmal diese jeweils 6 Punkte, die wir da erwähnt haben. Und dann nur ein Zusatzblatt, wo ihr dann miteinander drüber ins Gespräch kommt. Aber ich würde die Reihenfolge einhalten. Zuerst einmal dich mit dir selber beschäftigen und das selber mal durchzudenken. Erfahrungsgemäß ist, wenn ein Mann und eine Frau nur drei von diesen 6 Bereichen versucht, möglichst positiv dem anderen zu begegnen, in beide Richtungen natürlich, dann merkt man spürbare Verbesserungen in der Beziehung. Die apokalyptischen Reiter verschwinden auf einmal, wenn man so will, damit wir im Bild bleiben. Also wenn der Mann seiner Frau auf diese Weise, wie man es jetzt gerade geschildert hat, seine Liebe zu ihr vermittelt und die Frau umgekehrt ihren Respekt, dann beginnt etwas, dass man diese Bedürfnisse des anderen in einer Art und Weise erfüllt, damit die sich sehr positiv auf die Beziehung auswirkt. Und dabei bitte nie vergessen, seine Liebe bringt Segen unabhängig von ihrem Respekt. Wenn du, lieber Mann, jetzt anfängst, du nimmst dir das zu Herzen, du arbeitest es durch, du machst dich schlau, wie kann ich meiner Frau Liebe zeigen, und du fangst an und es kommt nicht gleich eine Reaktion, dann verzweifle nicht. Bleib dran. Es bringt einen Segen. Umgekehrt natürlich auch, liebe Frau, dein Respekt, dem du uns deinem Mann entgegenbringst, bringt Segen. Auch unabhängig davon, ob ihr gleich damit auch er anfängt, seine Liebe dir auf die richtige Art und Weise zu erweisen. Lasst euch ein drauf. Wenn ihr euch einlasst, dann tretet ihr, und das ist so das dritte Schaubild, das ist ein Dreiklang, in einen verheißungsvollen Kreislauf. Und der heißt eben, seine Liebe unabhängig von ihrem Respekt und ihr Respekt unabhängig von seiner Liebe. Das ist eine Qualität der Liebe, wie sie uns Jesus Christus vorlebt. Das steht so sogar in der Bibel drinnen. Gott hat uns schon geliebt, bevor wir, das ist jetzt meine Übersetzung, noch irgendetwas von ihm überhaupt gewusst haben. Denn, sagt die Bibel, Gott ist Liebe. Es ist sein Wesen, er kann gar nicht anders. Und das dürfen wir uns als Vorbild nehmen. Und sei das Vorbild noch so groß, das macht nichts. Wir sprechen dann auch noch ein bisschen über das Verhältnis von Gottes Liebe zu unserer Liebe. Das kann man sich als Vorbild nehmen. Es nicht abhängig zu machen von dem, wie sich der andere verhält. Denn es wird einen Segen bringen, wenn ich den ersten Schritt in dieser positiven Spirale setze. Das Schöne ist nämlich, wenn ich dem anderen in seinen Bedürfnissen so nahe komme, seine Bedürfnisse anfange zu erfüllen, dann kommt ganz sicher was zurück. Wir Menschen sind von Gott so gebaut, sage ich mal. Wir sind auf Liebe angelegt. Darum hat er sich ja das mit der Ehe auch überlegt, damit wir in das Geheimnis der Liebe da eintauchen. Also, unser mutmachendes Wort für heute Abend lässt sich auf diesen verheißungsvollen Kreislauf ein. Nicht alle Schritte auf einmal, das wäre Überforderung, aber Schritt für Schritt. Und nicht vergessen, du hast gesagt, du willst deinen Ehegespons lieben und ehren, bis der Tod euch scheidet. Das heißt, alle, wie ihr da sitzt, ihr habt nur jede Menge Zeit. Und dazu machen wir euch Mut. Soweit einmal, ich möchte nur beten und dann hat die Lydia euch noch ein bisschen was zu erzählen. Lieber Herr Jesus Christus, wir wollen dir Danke sagen. Danke, Herr, dass du das allergrößte Interesse hast am Gelingen unserer Partnerschaft, unserer Ehe. Dass du als Erfinder sehr genau gewusst hast, was für uns Männer wichtig ist, was für die Frauen wichtig ist. Und dass du das auf eine wunderbare Art und Weise im Ergänzungsprinzip zueinander angeordnet hast. Ich möchte bitten, Herr, dass wir uns bereit machen, bereit dazu erklären, uns auf diese bedingungslose Liebe, so wie du es uns vorgeliebt hast, einzulassen. Gerade eben in unserer Ehe. Herr, du wünschst dir nichts sehnlicher, als dass wir diesen Segen, der darin liegt, dann auch ernten und genießen können in unserer Partnerschaft. Hab Dank, Herr, dafür und ich möchte jetzt einfach für den Rest des Abends bitten, dass du deine schützende Hand über uns hältst, unseren guten Schlaf schenkst, dass wir morgen in neuer Frische am neuen Tag aus deiner Hand genießen können. Amen.
Amen.